damit es solche Kalkulationen möglicherweise bei den Politikern in Amerika gibt. Was für eine Konfrontation wird das denn mit Russland? Muss der Westen oder muss Amerika die Konfrontation doch erstmal aufgemacht haben?
Die hätte gedroht. Nein,
die ist doch aufgemacht. Wenn du sagst, die kalkulieren bei einer Patenschaft diesem syrischen Krieg gegenüber, kalkulieren sie, wie sie sich einmischen, dann darfst du doch die andere Seite damit nicht wegschmeißen, dass Patenschaft Einmischung ist.
Also das ist ein ziemlich differenzierter Prozess. Also amerikanische Militär haben die Situation eingeordnet, wie also die Situation vom Ersten Weltkrieg. Also diese explosive Situation, wo es also wirklich um aus militärischer Auseinandersetzung in ganz neue Dimensionen geht. Und diese Auseinandersetzung kann also Amerika zurzeit vermutlich mal auch aus militärischen Gründen vor dem Hintergrund der Ereignisse im Irak jetzt noch. Von dem, was sich also dort in Afghanistan und jetzt wirklich in Pakistan abspielt, nicht leisten. Also das hat noch einen anderen Sprengstoff. Das wirkt sich auf die Einschätzung der Vorgänge in Syrien ein.
Also die iranischen Treffenverhältnisse
haben sich auch getäuscht. Also die Westen werden getäuscht in dem Einfluss, den Assad hat auf sein Militär und auf weite Teile der syrischen Bevölkerung. So klar, also in der großen Zeit, so sehr klar, so was da steht, das haben wir nicht erwartet.
Ich finde, womit ich überhaupt nicht gut zurechtkomme, ist, dass du jetzt schon ein paar Mal ging das durcheinander, dass man erstens, was ist der Grund der Unzufriedenheit oder was ist der Kern und der Gehalt einer Unzufriedenheit, die sich dann politisch, diplomatisch als menschenrechtliche Verurteilung äußert. Das ist der eine Gegenstand. Ein anderer Gegenstand ist, was lässt ein Staat daraus in dem harten, weniger harten, kriegerischen oder irgendwas dazwischen vorgehen, gegen den anderen Staat folgen. Das ist das Nächste. Und wieder was anderes ist es. Inwiefern kalkuliert er dabei die Konfrontation mit dritten Mächten? Inwieweit will er die, inwieweit erstens kalkuliert er sie negativ als Problem, als limitierende Bedingungen, inwieweit kommt es ihm vielleicht aber gerade auf Klarstellung gegenüber Dritten an? Das ist, da will ich jetzt nur erstmal sagen, das sind unterschiedliche Gegenstände das ist nicht gut, dass du dem Gedanken und dem versuchten Nachweis, ich entnehme der menschenrechtlichen Verurteilung, wenn sie durch einen Staatsmann in Richtung eines anderen Staats geht, entnehme ich versuche daraus herzuleiten, was der politische Gehalt ist, dem kannst du doch schlechterdings nicht als Gegenargument entgegenhalten, aber die getrauen sich vorher auch nicht mehr so viel wie neulich noch.
Dein Stichwort mit der Aufteilung der Welt, das ist nach einer Seite hin jetzt, glaube ich, geklärt. Aufteilung der Welt, wie es dort im Nahen Osten und so weiter derzeit drum geht, mag man gar nicht zurückweisen, dass da sowas ist. Das ist nicht zu fassen, das ist die eine Klärung. Aus so einer, vielleicht verstehst du das, wenn ich so dir sage, ökonomistischen Sicht der Dinge, wer kriegt da den Zugriff auf welche ökonomischen Quellen? Über den Punkt sind sie eindeutig hinaus. Das kann man an solchen Verurteilungen der Rechtmäßigkeit einer Herrschaft entdecken. Wenn das vorliegt, die Verurteilung der Rechtmäßigkeit einer Herrschaft, dann haben sie dieses Terrain des Ringens um ökonomische Vorteile mit der dortigen Hoheit verlassen und sind eine Etage grundsätzlicher geworden und sagen, ihnen passt dort die Hoheit nicht. So, jetzt verlassen wir allerdings das Terrain des heutigen Vortrags. Jetzt kommen wir in das Terrain rein. Was haben Sie denn dort vor? Und da darfst du jetzt nicht schlussfolgern, solange ich den heißen Krieg Amerikas im Nahen Osten noch nicht sehe, zweifle ich daran, dass das, was die dort für einen politischen Standpunkt einnehmen, ein sich andeutender Kriegsstandpunkt zu dieser Region ist. Das ist kein korrekter Schluss. Also das ist so ein Schluss, wie ihn die Republikaner in Amerika auch immer gerne ziehen. Ja? Die sagen auch, solange die Bomben nicht fallen, habe ich den Eindruck, dass der Obama irgendwie eine Friedenslusche ist. Aber das passt doch nicht zu dem Standpunkt, den der amerikanische Präsident zu diesen Staaten dort einnimmt, wenn er sagt, er sieht dort menschenrechtswidrige Herrscher am Ruder. Der Standpunkt ist der, diesen Herrschaften die Existenzberechtigung in dieser Region zu bestreiten.
Das ist der Standpunkt, den er verkündet.
Ja.
Ja, genau. Also ich denke, das würde ich jetzt so auch von dir erwarten, dass du auch davon ausgehst, dass Obama seinen wirklichen Standpunkt, also dass er den nicht so ausgesagt hat, und dass die westlichen Kriegsfehler für den Standpunkt der Obama dann ziehe ich ganz bewusst an von einer humanistischen Sichtweise. Okay. Dann würde ich sagen, ja, es geht in Syrien auch um das Erdkraftwerk und was weiß ich, um Erdöl und was ist da sonst noch zu gehen? Nein, es geht um viel, viel mehr.
Okay. Ja, aber vielleicht kommt immer mal wieder auf das Kavalland.
Ja, die Geschichte, es fehlt natürlich bei den, so ein bisschen auf den Schlachtabtausch, da fehlen natürlich die Vermittlungsschritte jetzt. Da müsste man das ausbreiten, aber das ist auch eine Frage an den Referenten gewesen. Also das ist ja wirklich zum Kern.
Ja, da will ich noch was anderes sagen, weil das dann so, dann sagt man einfach das Wort China und da fällt heute jeder schon in so eine Ohnmacht, in so eine halbe. Und Russland, oh, da schlägt man dann auch die Hände über den Kopf zusammen und wie gesagt, nichts mehr ist so schön aufgeräumt wie neulich noch. Aber das mag ja alles sein. Nur schau dir mal an, wie mal nur, damit wir wieder aufs richtige Terrain kommen, in Sachen Menschenrechtsdiplomatie Amerika gegenüber Russland und China eigentlich auftritt. Das hängt, also da kann ich wieder auf die Ukraine kommen, die jetzt ja nicht ganz Russland ist, aber auch nicht ganz weit weg, die auch ein ziemlicher Brocken ist. Irgendjemand hat das vorhin gesagt, also ist dann auf mein Beispiel so eingestiegen, dass er gesagt hat, ja, man kann mir auch mal so nehmen, ziemliches Abenteurertum. Sagen wir mal, der Westerwelle. Mit geputzten Schuhen fährt er da auf Kiew und hat nicht Angst, dass er weggeschnappt wird und ja, vielleicht so Timoschenko ins Krankenzimmer gesperrt. Dass diese freche Provokation irgendwie ausgeht, muss man sagen, also es hat was von Abenteurertum, sich vorzunehmen, das anzugehen, einen Machtkampf in diesem Land anzufeuern, den man. Und dass man, das ist ja der ganze Ausgangspunkt, das Land, dass man keineswegs einfach so unter Kontrolle hat, das ist für einen westlichen Politiker anscheinend kein Hinderungsgrund. Wie reden Sie denn den Russen an, respektvoll, und sagen, wir wissen nicht, was mit einer Opposition passiert, wir haben keine Informationen. Du bist uns zu groß, das wird schon in Ordnung gehen. Wie reden Sie denn die Chinesen an, von denen Sie zugleich sagen, die sind eine Herausforderung für uns? Ist das der Grund für feige Kompromisslereien? Das stimmt doch gar nicht, dass die wahrgenommene, also dieser wahrgenommene Fakt, Russland bleibt, ist vielleicht sogar in neuer Weise in letzter Zeit wieder, macht sich neu bemerkbar als Gewalt, also als gewalttätiger und potenter Konkurrent. China tritt völlig neu auf den Plan in der Weltgeschichte, erstmals in dieser Weise. Das wird einerseits gar nicht ignoriert, das wäre ja auch blöd. Aber das ist doch für einen westlichen Staat, für das Bündnis und für Amerika schon gleich noch lange kein Grund zu sagen, das veranlasst uns zu Bescheidenheit. Das veranlasst uns diese generelle Position. Wir sind die Nation, die den Souveränitätsgebrauch des ganzen Rests der Welt mal so ganz prinzipiell unter den eigenen gewaltmäßigen Vorbehalt stellt, diese Position zu räumen. Ganz prinzipiell haben die das sogar gegenüber Russland und China. Und schau dir an, wie die Amis mit den Russen kalkuliert haben und umgegangen sind und umgehen in Sachen Syrien. Von Bescheidenheit entdecke ich da wenig. Angesichts dessen, dass die Russen von Anfang an gezetert haben, ihr könnt hier und ihr dürft hier nicht schon den nächsten Staat wieder auseinandernehmen oder auseinandernehmen lassen. Wir lassen Stellvertreterkriege nicht mehr zu. Hat der Stellvertreterkrieg deswegen nicht stattgefunden? Nein. Jetzt haben sie es sogar hingekriegt, den Russen dahin zu buxieren, dass er sich daran beteiligt, den Assad zu entwaffnen. Ob das ausgeht, wie das ausgeht, was weiß ich, mag ich mich nicht einmischen und Perspektiven zeichnen und Prognosen machen. Aber dass auch gegenüber Russland die USA so auftreten, dass sie frech sich hinstellen und sagen, eure Gewalt, die beeindruckt uns so sehr, die beeindruckt uns genau in dem Maße, wie ihr sie positiv und konstruktiv im Sinne unserer ordnungsmäßigen Projekte einzubringen habt. Das ist mal am Fall Syrien unter anderem zu studieren. Ich kann das sowieso nicht.
Ich bin ganz einverstanden. Du unterstützt, was wir deine Worte hinein. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Das ist auch nicht meine Position, dass ich von Bescheidenheit der USA, beispielsweise gegenüber Russland oder China gesprochen habe. Das ist so die Art, wie ihr diskutiert. Das ist einfach nur. Ihr baut euch irgendwas auf, was ihr dann argumentieren müsst.
Nein, das war jetzt nur mein Fehler, sag nicht hier. Ja.
Aber das am Rande, das kennt man ja schon. Und die andere Seite ist, die USA haben das verpennt. Der pazifische Raum, den haben die Chinesen für die Russen, den haben sie in ihrer Hand. Da muss man sich mal ein bisschen genauer angucken, wenn man die Situation beurteilt. Also welches Argument hat so wirklich Gewicht? Und wenn ich jetzt sage, dass die Amerikaner also in Syrien also nicht wirklich intervenieren, dass sie also nicht eingreifen ins Land, dann bin ich nicht der Meinung, dass sie sich für alle Zeiten davon verabschiedet haben. Aber die USA sind schon mächtig dabei, sich also nach vielen Desastern also neu zu organisieren.
Ja, nimm mal Bescheidenheit als Vokabel genau für das, was du eben gesagt hast. Das wollte ich genau bestreiten.
Das ist keine Bescheidenheit. Das sind militärpolitische Überlegungen, die also neu gestellt werden müssen. Das hat mit Bescheidenheit gar nichts zu tun.
Aber wieso nennst du es denn dann Desaster? Wir doch selber.
In Afghanistan ist im Irak.
Also ich habe noch mal eine Frage eigentlich zu dem Vortrag. Und zwar, ich habe mir am Anfang einen Satz von dir da notiert, wo du gesagt hast, der Humanismus ist so viel wert wie die Gewalt der Politik, die dahinter steht. Und im Weiteren die Argumentation, diese Berufung auf Menschenrechte, die Berufung auf Humanismus, das kann man ja da irgendwie mal gleichbedeutend nehmen, ist so abstrakt. Aus dieser Berufung kann man nicht ableiten oder kann man keinen Zusammenhang ziehen zu den politischen Zielen, die dann die politische Gewalt jeweils in Szene setzt. Das heißt also, die moralische Empörung, das ist das eine, die ist relativ abstrakt, und das andere sind die politischen Ziele, die damit verfolgt werden. Damit ist doch für mich eigentlich klar, dass da keine Ineinsetzung stattfindet, logisch schon mal nicht, und dass diese moralische Empörung eher eine Funktion hat als eine Berufungsinstanz. Nicht aber, dass sie vollständig darin aufgeht. Und da, das ist genau der Punkt, worauf ich raus will. Man kann daraus nicht ableiten, dass die Berufung auf diesen Humanismus, auf die Menschenrechte, darin aufgeht, in den politischen Zwecken zu denen diese Empörung dann benutzt wird.
Nee, ja, nee. Und wieso kann man das jetzt nicht? Das habe ich nicht verstanden.
Ich habe einfach nur gesagt, das war eine Behauptung. Ich halte sie für extrem unplausibel, selbst anhand dieser Darstellung von ihm selbst. Das ist nicht plausibel. Wenn man auf der einen Seite sagt, der Humanismus ist so viel wert wie Gewalt, die Humanismus in Szene setzt, dann würde man sagen, das geht vollständig auf in dieser Funktion für diese Gewalt. Wenn man aber auf der anderen Seite sagt, nein, aus dem Humanismus selber lassen sich die Ziele, die besonderen Zwecke des Staates, der dann diesen Humanismus als Zweck benutzt, als Mittel benutzt, lässt sich daraus nicht ableiten, ist das nicht identisch.
Ich habe ja auch nicht gesagt, also das lässt sich daraus nicht ableiten. So negativ habe ich gar nicht geredet. Ich habe viel positiver drüber geredet, im Sinne von, ich habe was Bestimmteres gesagt. Der leitet sich selber letztlich ab. Und das, man muss unterscheiden. Das eine ist, und das will ich schon halten, der ist so viel wert, nämlich praktisch so viel wert. Und was es für einen anderen Wert haben soll, weiß ich sowieso nicht. Man kann sich hinstellen und sagen, da findet schlimm was statt. Dann bleibt es ein Folgen- und belangloses Gezeter. Das mag von dem, der zetert, ernst gemeint und ehrlich gemeint und aufrichtig gemeint sein. Es nützt bloß gar nichts. Wenn er weiter nichts zu bieten hat, als sich aufzuregen, dann wird er ganz schnell lächerlich und heißt dann sogar in einer Öffentlichkeit, die, wenn sie will, diese Aufregung zitiert, heißt dann in so einer Öffentlichkeit Gutmensch und wird angegrinst und angelacht und muss sich auch Sprüche drücken lassen, wenn er am S-Bahnhof mit seinem Amnesty-Stand steht und so. Insofern will ich schon sagen, der Humanismus, der in der westlichen Welt zu Hause ist, der ist praktisch genauso gut, praktisch für genauso viel gut, wie nicht die Humanisten, sondern wie die Staaten sich den angelegen sein lassen.
Ja, du hast eingefügt jetzt praktisch so viel Wert. Mhm. Dann könnte man natürlich sagen, ja, praktisch so viel Wert in den Effekt, in der politischen Realität hier in Deutschland oder sonst wo.
Und das strahlt sogar auf das moralische Urteil selber zurück. Das bleibt davon, das, was ich eben gesagt habe, ist nicht wieder so einer von meinen schlechten Scherzen gewesen. Das strahlt auf den Moralismus und auf den Moralisten selbst zurück. Weil wenn du dir überlegst, was ist ein moralisches Urteil, das ist seinem Gehalt nach, ist das ja gar keine Theorie über irgendwas. Das ist ja gar nicht ein, Subjekt, Prädikat, Satz im Sinne von es klärt was, sondern es ist doch selber dem Inhalt und der Form nach was Praktisches. Das gehört sich nicht. Das ist doch selber dem ganz, der ganzen Pose, das Pose jetzt nicht bös gemeint gleich, dem ganzen Impetus nach. Etwas, was überhaupt nur einen praktischen Inhalt hat. Und deswegen blamiert sich's daran, wenn es immerzu bloß das moralische Urteil bleibt. Umgekehrt übrigens genauso auch. Also übrigens vorher, anders. Nein.
Du kannst es übrigens nochmal daran klar machen. Wenn ein Staat wie, den nehmen wir mal, Andorra, sich aufstellt und sagt, Syrien hat die Menschenrechte verletzt, dann müssen wir was machen. Dann wird die Weltöffentlichkeit anfangen zu lachen. Und zwar zu Recht anfangen zu lachen. Zwar deswegen, weil das, was hier Legitimation des Feinds, des moralischen Feindbildes ist, überhaupt keine Mittel ist, keine Mittel hat, über keine Mittel verfügt, das, was mit Feind immerhin noch gesagt worden ist, in irgendeiner Weise ernst zu nehmen.
Ja, das beschreibe ich auch gar nicht. Ich meine, sehr unsinnig zu beschreiben, wenn Andorra jetzt und so weiter. Es ist ja eine theoretische Frage. Ist der Humanismus oder ist die Berufung auf Menschenrechte so viel wert, eingefügt praktisch oder nicht? Ist das so viel wert, wie die Gewalt, die dahinter steckt? Wenn man diesen Satz hält, kann man nicht sagen, an diesem Humanismus oder an dieser Berufung auf die Menschenrechte ist in irgendeiner Weise eine Substanz, die nicht bloß lächerlich ist, wo also sich derjenige, der in gewissem Sinne ohnmächtig ist, weil er nicht die, weil er schlicht und einfach nur dieses Urteil hat, dass der sich deswegen lächerlich macht. Ich halte das für eine sehr gefährliche Position, weil, also ich würde da sagen, unser Eins hat sowieso nie die Macht, oder im Moment jedenfalls nicht, irgendetwas daraus zu folgern. Aber trotzdem bleibt dieses Urteil, dass man sagt, da sind humane Maßstäbe oder da ist etwas verletzt. Dieses Urteil bleibt ja nach wie vor richtig und ist nicht bloß lächerlich. Dagegen,
du hast mein Argument nicht verstanden. Das liegt ein bisschen daran, dass du immer diese Worte Legitimation des Feindbildes über Menschenrecht nur als Humanismus betreibst. Mach dir bitte mal klar, wozu das taugt. Das ist Legitimation von Feindschaft.
Ja, das
in Form von Feindbild. Und du streichst immer das, was da Feindschaft ist, moralisch begründet durch.
Und ich glaube, ich habe jetzt verstanden, worauf du raus willst. Und um bei dir weiterzumachen, mach dir mal klar, auch was eine menschenrechtliche Verurteilung ist. Nicht nur, worauf sie rausläuft, das auch. Habe ich ja auch versucht auszudrücken, was sie ist. Sie ist das Gegenteil der Kritik von Gewalt. Sie ist nicht die Kritik eines Tuns, das den Leuten nicht bekommt. Menschenrechtliche Kritik, Humanismus in diesem Sinn, ist die Verurteilung von Gewalt als eine, die nicht zum Menschen passt. Es ist der Vergleich einer Gewalt an Maßstäben guter Gewalt. Und das ist Verurteilung, von mir aus darf man auch sagen Kritik. Es ist das Schlechtmachen von Gewalt von einem Standpunkt, der ist gar nicht gegen Gewalt feindlich, sondern der stellt sich ideell über die Gewalt. Und deswegen ist er so blamabel, wenn ihm selbst gar nicht eine überlegene Gewalt zukommt. Das Ganze, wenn man das positiv dreht, ist es doch der Anspruch, ist es die Behauptung, ist es der Standpunkt, Gewalt hätte gewissen Maßstäben verpflichtet zu sein. Und daran finde ich nichts gut. Und vor allem finde ich überhaupt nicht, dass das aus dem Menschen kommt. Vielleicht ist das, was uns trennt.
Wenn